Stefan Wagner Violine, Christopher Francius Cello und Jacques Armand Klavier spielten das Trio E-Moll Hoboken-Verzeichnis Gruppe 15 Nummer 12 von Joseph Haydn.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 5. von 15 Abschnitten. Aus dem Leben Heinrich Crespals, diesen Erzählstrang, der um den Vater der Hauptfigur Gesine Crespal kreist, haben wir aus dem fast 2000 Seiten starken Buch herausgelöst. Das Buch wird ja auf mehreren Zeitebenen erzählt. Zunächst einmal auf der Ebene der Jahrestage, das heißt der 366 Tage zwischen dem 20. August 1967 und dem 20. August 1968. Da erzählt Gesine Crespal, Bankangestellte in New York, ihrer Tochter Marie ihre Lebensgeschichte. Auch von ihren Eltern, dem Schreiner Heinrich Crespal und seiner Frau Lisbeth, geborene Papenburg. Die beiden haben im Herbst 1931 geheiratet. Crespal lebt damals seit einigen Jahren bereits in England und arbeitet in einer Tischlerei. Seine Frau lernt er bei einem Heimatbesuch kennen. Sie folgt ihm zunächst nach England, aber das Kind, mit dem sie schwanger wird, möchte sie doch lieber im mecklenburgischen Jericho zur Welt bringen. Dort kommt Gesine Crespal, die Erzählerin, am 3. März 1933 zur Welt. Ihr Großvater, der alte Papenbruck, überschreibt der Enkelin ein Haus nebst Grundstücken, wenngleich nicht im besten Zustand. Damit will er den Schwiegersohn Heinrich Crespal ködern, im Lande zu bleiben und nicht zurück nach England zu gehen. Und wirklich geht Crespal nur für 8 Monate zurück nach Richmond, um seine Geschäfte zu regeln. Und in dieser Zeit kann er zusehen, wie Deutschlands nunmehr herrschender Politiker, der Reichskanzler Adolf Hitler, eine marode Demokratie in eine perfekte Diktatur verwandelt. Am 5. März 1933 gewinnt er die letzten Wahlen, wenn auch keineswegs mit absoluter Mehrheit. Am 24. März beschließt der Reichstag das Ermächtigungsgesetz, ein Gesetz, das nichts anderes besagt, als dass das Parlament auf seine Rechte verzichtet und sie der neuen Hitler- und Nazi-Regierung überträgt. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
24. November 1967, Freitag. Im April beschloss die deutsche Reichsregierung das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und anderes, um das Crespal sich nicht kümmerte, weil sein Beruf nicht betroffen schien. Am 1. April, in diesem Lande der Tag aller Narren geheißen, stellte die deutsche Reichsregierung Posten ihrer Privatarmee vor die jüdischen Geschäfte in Deutschland, versuchte Kunden mit Boykottplakaten oder handgreiflich am Betreten der Läden zu hindern und fotografierte sie bei der Rückkehr durch die Tür. In Jericho gab es in der kurzen Straße einen Laden für Arbeitskleidung, der einem jüdischen Ehepaar gehörte. Crespal wusste den Namen nicht. Konnte er sich nicht vorstellen, dass die Leute in Jericho in einem Halbkreis um den Schauplatz standen, an der Tür 2 Arbeitslose in Uniform und dazwischen Ete Helms, der als Stadtpolizei darauf achten musste, dass alles ordentlich ablief? Gewiss, Crespal war lange nicht in Malchow gewesen und noch seltener zum Kaufen. Er mochte die jüdischen Geschäfte da nicht erinnern. Ob er für möglich hielt, dass die großen Fotografien in den Londoner Zeitungen nur für Berlin wahr sein mochten, nicht aber für Mecklenburg? Dieser Art waren die Angebote, die Herrn Heinrich Crespal, Richmond, London, für den Fall seiner Rückkehr zur deutschen Reichsregierung im April 1933 gemacht wurden. Im Mai entgalt die deutsche Reichsregierung die Geldspenden der deutschen Industriellen an Herrn Hitler mit einigen Sachleistungen. Sie ließ den Tag der Gewerkschaften als Tag der nationalen Arbeit feiern. Am 2. Mai besetzte sie die Häuser der Gewerkschaften. Am 10. Mai überführte sie die erbeuteten Gelder in ihre eigene Gründung, ein Ding namens Deutsche Arbeitsfront. Die Kommunisten waren abserviert, nun sollten die Sozialdemokraten ihr Fett bekommen. Sie hatten als einzige Partei nicht für Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt. Nun half ihnen nicht mehr, dass sie am 19. Mai noch schnell die Außenpolitik der deutschen Reichsregierung billigten. Am 10. Mai waren ihre Büros besetzt worden, am 22. Mai wurde ihre Partei verboten. So macht man das. Dies waren einige der Vorschläge, die die deutsche Reichsregierung Herrn Heinrich Crespar, Richmond, England, für den Fall seiner Rückkehr im Mai 1933 machte. Die junge Frau Crespar wusste, dass keiner aus Jericho an ihren Mann schrieb, schlicht um ihr nichts vorwegzunehmen. Sie wusste, dass Crespar auf Nachrichten von ihr angewiesen war, wollte er nicht sich auf die Zeitungen verlassen. Ihr war bewusst, dass er nach seiner Rückkehr Erklärungen verlangen würde, schon aus seiner unbegreiflichen Neugier auf alles, was sie tat und dachte. Nicht einmal sie selbst wurde aus sich klug. Da kam Besuch zu Papenbrocks, da wurde das Neueste aus der Feldstraße erzählt. Und sie konnte es nicht in einen Brief bringen und hatte schon den Anfang versäumt. Wenn Papenbrock beim Frühstück ihr einen Brief aus England über den Tisch reichte, konnte sie zusammenzucken. Sie meinte, es sei ihr nicht anzusehen, bis der Alte sich ihre Zappeligkeit verbat. Er sah nicht genauer hin. Wie die anderen sah er in ihr die verheiratete Frau, die ihren Kinderwagen in Jericho spazieren schob und von den Leuten eine neue Art Respekt einforderte. Tatsächlich sagten alle Frau Crespar zu ihr, inzwischen ohne vor der veränderten Anrede zu stocken oder sie mit beiläufigem Lächeln zu versehen. Und kaum einer mochte vermuten, wie verwirrt sie war. Sie war so durcheinander, sie merkte sich Dinge tun, die sie nicht geplant hatte. Einmal zog sie mitten am Tag alles aus, was sie auf dem Leib hatte, und richtete sich den großen Spiegel im Teezimmer so, dass sie sich von Kopf bis Fuß mustern konnte. Das Kind war ihr fast nicht mehr anzumerken. Das Kind hatte sie für Crespar getragen. Das war eins von den erfüllten Versprechen. Warum war das nicht genug? Mitunter gelang es ihr, eine Einbildung von Wut auf Crespar aufzuputschen. Wenn sie anderen Männern mit ihren Wünschen gekommen war, mit möglichen oder ausgesucht undenkbaren, hatte sie immer gleich wählen sollen zwischen dem Verzicht auf den Wunsch oder auf die weitere Gesellschaft der Herren. Als sie dem aufgeregten Herbert Wiemke mit seinen 18 Jahren die Bedingung machte, sie doch einfach aus dem zweiten Stock von Papenbrocks Haus zu entführen, hatte sie gewusst, dass er abgehen würde, funkensprühend. Auch von Crespar hatte sie etwas verlangt, was er nicht leicht machen konnte. Crespar aber hatte ihr zugehört und sie an ihren eigenen Wünschen hineingezogen in eine Lage, an der sie ihren Teil hatte. Er nahm einfach nicht die Verantwortung für sich allein. Das mochte Respekt vor ihrer Person sein, das war von ihr zu viel verlangt. Crespar wollte von ihr nicht mehr und nicht weniger, als dass sie ihren Gründen sämtlich den Hals umdrehte und mit dem Kind nach England kam. Manchmal schien es ihr möglich, und nicht einmal das Gerede der Jerichoer hätte sie zurückhalten können. Dann wieder fiel ihr ein, dass sie sich damit etwas von ihrem Stolz vergab. Jawohl, war die Trennung bis zum November abgemacht. Sie selbst hatte darauf bestanden, damit auch sie Opfer vorzuweisen hatte. Es war aber ein anderes, dass Crespar tatsächlich nicht inzwischen einmal kam. Es mochte wirtschaftlich sein und was nicht alles. Für starrsinnig galt es ihr doch. 27. November 1967, Montag. In Richmond war es Juli. Und Crespar vergnügte sich an einem ausgewachsenen Baum in seinem Hof. Es war eine Rüster. Sie hatte ihm seit dem Frühjahr Sorgen gemacht, weil sie in den unteren Zweigen mit fettem Laub ausschlug und um die Mitte geradezu beleibt wurde, in der Krone aber lange Schütter blieb und einem schamhaften Kahlkopf gleichsah und war zu jung dafür. Dann kam er darauf, dass sie nicht krank war, sondern die Krone hatte in den Wind halten müssen und unten herum von den umgebenden Hausmauern gewärmt worden war. Noch im Mai hatte er durch die Spitze hindurch sehen können. Nun aber war der Baum am ganzen Leibe zugewachsen und im Lot. Solcher Art waren die Sorgen meines Vaters im Sommer 1933. Das war im Juli. Und schon fanden Flüchtlinge aus Deutschland den Weg zum Gaswerk von Richmond. Die kamen mit Grüßen von Erwin Plath und wollten Crespel im Vertrauen etwas ausrichten. Es hieß, hätte ein Kau den Schwanz verloren, dann mag sei erst, wo Tauhei gaut ist. Die winkten gequält ab und wollten nicht hören, aus welchem Grund Crespel den Sozialdemokraten seit 11 Jahren keine Parteibeiträge mehr gezahlt hatte. Die wollten ein Bett in einem Zimmer mit einer verschlossenen Tür. Später erzählten sie von einem Konzentrationslager bei Fürstenberg, wo ein Kerl namens Rahn als Ossi Menschenfreund bekannt war, weil seine Opfer ihm mit dieser Anrede Dank für Prügel und Strafen abstatten mussten. Einer wusste für sicher, dass der Kinderarzt Posner in Rostock sich selber am Hals aufgehängt hatte, eben erst am 8. Juli, weil er Jude war. Wenn Sie die Keller der SA und die Flucht und die Ankunft zur Not ausgeschlafen hatten, standen Sie etwas klamm im heißen Hof, ältere Herren zumeist, gelenksteif vom Sitzen an den mecklenburgischen Schreibtischen der SPD, und stellten sich auch ungeschickt an, wenn Mr. Smith Ihnen seine Fassung des Englischen beizubringen versuchte. Die blieben nicht lange. Nur einen der ersten Ankömmlinge, Manning Susemihl, zog es gar nicht auf die Straße. Er war Kurier der sozialdemokratischen Gauführung Schwerin gewesen. Ein Junge von 25 Jahren, dem noch das zutrauliche und rührende Kind anzusehen war, das ihm besser gestanden hatte als die weißlich verheilten Striemen quer über seine prallen Backen. Der griff sich einen Besen und fegte sich Strich für Strich vom Hof in die Werkstatt hinein und kam gerade recht zu einem Handgriff, den der Meister beim übelsten Willen hätte sachgemäß nennen müssen. Crespel bezahlte ihm etwas zum Wochenende. Dann aber ging ihm auf, dass Manning Susemihl für immer von gefährlichen Reisen lassen wollte und ganz zufrieden war, dass er bei den Engländern gleich einen Landsmann gefunden hatte und Arbeit auf die Dauer. Crespel überwand sich, ihm nicht nur zu sagen, wann er hier wegzog, auch wohin. Als Susemihl eine andere Bleibe gefunden hatte, drückte er sich nicht um den Abschied. Er war verlegen. »Ich verstehe Sie nicht«, sagte Manning Susemihl. »Ja«, sagte Crespel. »Weg mit Schaden.« »Wer doch den Schaden, Crespel? Sächig doch! Weg mit Schaden!« 30. November 1967, Donnerstag. Crespel machte es so. Er kam nach Deutschland 6 Wochen nach der Verkündung des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. Oktober 1933, das jeden mit dem Tode oder lebenslangem Zuchthaus oder mit 15 Jahren Zuchthaus bedrohte, der es unternimmt, eine der Hochverrat erfüllenden Druckschriften in Kenntnis ihres hochverräterischen Inhalts zum Zwecke der Verbreitung in das Inland einzuführen oder wer eine solche Druckschrift nach ihrer Einführung im Inland verbreitet oder wer sonst ein im Ausland begangenes Verbrechen des Hochverrats im Inland fördert. In der Manteltasche hatte er, offen und leicht als bedrucktes Papier erkennbar, eine Zeitung mit dem Urteil, dass der Londoner Gegenprozess zu der Leipziger Verhandlung über den Brand des Deutschen Reichstags ausgesprochen hatte. Einen Schritt aus dem Hamburger Zollgebiet heraus und sie hätten ihm alles nachweisen können. Die Einführung, die Verbreitung und den Hochverrat. eine ulkige Art, für den Unterhalt von Frau und Kind Vorsorge zu treffen. Crespal. Ich hab man bloß vergeten, dass ich das ha, Gesine. Hast du secht, nicht, Crespal? Mi hem de Lüg Löw und die Polizisten und na was kat auch. Weißt du doch. 2. Dezember 1967, Sonnabend. Der Winter 1933 war nicht eine günstige Zeit für Crespals Einrichtung in Jericho. Damals verstand man noch nicht, bei kalten Temperaturen zu mauern. Und er konnte absehen, dass das Grundstück seiner Tochter erst im nächsten Frühjahr geeignet sein würde für Arbeiten und Wohnen. Zwar war er nun wieder mit seiner Frau unter einem Dach, aber es war das Dach von Papenbrock. Die Trennung von ihr war wiederum gut gewesen für die Auslösung des Prozesses, in dem Entbehrung und Bedürfnis am erinnerten Bild des anderen schaben, retuschieren und malen, bis die Erwartung alles Unbequeme unterschlägt und die wünschbaren Eigenschaften und Verhaltensweisen so kräftig im Augenmerk hält, dass das Erträumte für Tage vor der Wirklichkeit des anderen stehen kann. Die Trennung war vielleicht zu lang gewesen für Lisbeth. Gewiss, er war zu nachtschlafender Zeit in Jericho angekommen. Und sein Klopfen an Papenbrocks Tür mochte sich angehört haben wie das von einer schlechten Nachricht. Warum aber war sie aus dem Schreck gar nicht mehr herausgekommen und hatte das Weinen nicht lassen können, bis Luise Papenbrock sie zu ihrem Bett zurückführte? Crespal war es, als habe sie nicht gleich mit ihm allein sein wollen. Sie hatte sich betragen, als sei mit seiner Ankunft etwas Gefürchtetes eingetreten. Er hatte versucht, den ersten Abend zu vergessen und sah gleich am Morgen wieder, was er gewünscht hatte. Und ihre Art, ihn schrägköpfig neckend anzusehen, passte so ohne Naht und Schatten in seine Erwartung, dass er abermals bei sich beschloss, auch noch mit gutem Willen in diesem Jericho anzufangen. Dann war ihm doch unbehaglich, dass sie ihm das Kind wieder und wieder als deine Tochter vorführte, in einem Ton, der auf etwas anderes hinwies, als er sehen konnte. Er konnte auch nicht immer erkennen, was denn sie so unverhofft aus einer spaßlustigen Laune in düsteres Brüten schickte. Einmal hatte er gefragt, und sie hatte fast in der Art eines Verweises geantwortet, sie wisse nicht, was für eine Finsternis in ihrer Miene sei. Und er gab das Fragen auf. Was ist die, Lisbeth?
Was sein mir sehen, Crespal?
Du weißt mal, wer richtig.
Das Kind. Das Kind war rötlich im Gesicht von den vielen Moorrüben, die es zu sich nahm. Wenn das Kind satt war, war es freundlich zu allen Leuten. Das Kind schien alle Leute im Haus zu kennen und nahm Crespal hin wie noch einen. Das Kind blökte seine gequetschten Kehltöne auf Papenbrocks Schoß so angeregt wie auf seinem. Wenn das Kind zu den Erwachsenen gebracht wurde, war es Papenbrock, der im Zimmer auf- und abschritt und nachsah, ob nichts von blauer Farbe offen dastand. Denn das Kind nahm alles Blaue für die blaue Steingutschüssel, aus der es sein Essen bekam. Alle im Haus hatten Gewohnheiten mit dem Kind. Crespal war da bloß ein Zuschauer. Wenn das Kind allein war, legte es sich eine Hand neben den Kopf und wandte den Kopf zu der Hand und betrachtete die Hand und bewegte sie und krümmte sie und versuchte zu begreifen, was das war und wieso es tat, was es tat. Crespal stand da manchmal und sah dem Kind zu und wartete, ob das Kind sich an ihn wenden werde. Aber er war auf zu leisen Sohlen gekommen. Und es kam nicht zu einer Aussprache unter vier Augen. Den ganzen Dezember über dachte Crespal noch an einen Entschluss für den Fall, dass jemand hier versuchen sollte, ihm an den Wagen zu fahren. Er dachte, er sei entschlossen, Lisbeth und das Kind unter den Arm zu nehmen und aus dem Land zu gehen. Er dachte, er werde das tun. Dann war Weihnachten. 5. Dezember 1967, Dienstag. In Jericho hieß es schon im Dezember 1933, dieser Crespar sei ein sturer Hund. Hatte der sich doch gleich nach seiner Ankunft aus England verzogen aus den Augen von Jericho auf das Grundstück, das er dem alten Papenburg aus den Knochen geleiert hatte, und baute an seiner Scheune. Kam in aller Morgenfrühe aus Papenburgs Haus, war kurze Zeit auf dem Marktplatz zu sehen und verschwunden. Denn er bannte sich nicht auf die Stadtstraße, die nun Adolf-Hitler-Straße hieß, sondern machte den Umweg an der Schule vorbei und ging durch die Beek bis ans Ende und dann auf dem Ziegeleiweg wieder zurück. Keinen Abend mehr kam der in Wolfskrug. Auf dem Markt ließ der sich nicht anhalten. Und es war gar nicht ausgemacht, was der so dachte. Es hieß, dass die Crispalsche Ehe am Ende doch nicht dermaßen Hand und Handschuh war. Denn kaum hatte der Mann seine Scheune winddicht, fing der an, da zu schlafen. Und seine Frau lag bei Papenbrock unter dem Dach. Andererseits sagten sie, das täten sie auch, wenn man ihnen in einer stillen Nacht die Werkzeuge geklaut hätte, wie Crespal. Wollten sie wohl sagen. Darum sagten andere, man müsse doch bloß hinsehen. Sieh dir das an, wie Lisbeth jeden Mittag um 12 aus Papenbrocks Tür kommt mit dem zugedeckten Henkelkorb und ihn wie ein Dienstmädchen durch die Stadtstraße, na, die Adolf-Hitler-Straße trägt. Ist doch wahr. Kann sie Edith machen lassen. Tut sie aber nicht. Will dem Mann beim Essen zusehen. Gehört sich auch so für eine Ehefrau. Es hieß, und Inge Schürmann hatte es sogar eines Morgens, und zwar mit eigenen Augen gesehen, dass Crespal auf dem Weg zur Arbeit zu Semig ins Haus ging und dass die beiden gleich danach in Semigs neuem Auto die Beek hinunterfuhren. Die paar Schritte bis zur Ziegelei. Konnte das sein? Dass Arthur dem das Fahren beibrachte, der konnte doch fahren. War es möglich, dass ein studierter Tierarzt mit anfasste bei Crespals Bauarbeiten? Das war doch nicht möglich. Aber Crespal hatte in das zum Weg gelegene Tor eine neue Tür gesetzt. Handfest, wie für eine Kirche. Da brach das härteste Messer ab. Und das Licht hatte er sich hineingeholt durch die Ausglasung des südlichen Tors, wo eben ein Spaziergänger schon auffiel und nach seiner Bewandtnis gefragt wurde. Das muss ja nicht sein. Das war ja nun unangenehm. Und es waren ja nun zwei, die da standen und einen groß ansahen. Crespal und Arthur Semig. Deswegen hieß es auch, Crespal sei ein großbritannischer Spion, der dem Führer und Reichskanzler Hitler an den Kragen wolle. Andere sagten, seine gute britische Majestät Georg V. sei gar kein Jude und eng mit dem Österreicher befreundet. Und überhaupt hatte Crespal sich ins Benehmen gebracht mit der Tischlerinnung in Gnez. Und er war in die Handwerksrolle in Schwerin eingeschrieben. Stand doch in der Zeitung. Auch da steht viel. Einige wollten das lieber nicht glauben und hielten mehr davon, dass Crespal sich einen feindlichen Rundfunksender baute, damit er abends sich mit den Engländern unterhalten konnte. Denn warum hatte der sich Draht aufs Scheunendach gezogen? Ein gewöhnlicher Blitzableiter war das nicht. Und neulich waren auf der Bahn 2 Rollen Draht für ihn angekommen. Wozu braucht der Mensch die Mengen Draht? Rundfunk, sage ich dir. Nee. Die braucht er für einen Zaun, damit du nicht mehr so dicht rankommst, wenn du ihm die Fensterscheiben einschmeißen willst. Wir wollen mal sagen, wir sehen hier keinen an. Und ein sturer Hund ist dieser Crespal doch. So was Heimliches, was der Mann an sich hat. Kaum hörst du überhaupt, dass seine Möbel aus England angekommen sind und schon hat Svensson sie zu Crespal gefahren und zwar in einem geschlossenen Lastwagen und das an einem sonnigen Tag im April. Wird Crespal so bestellt haben. Aber einen Elektriker hatte er ja nun doch ins Haus lassen müssen. Und es ist Johannes Schmidt wohl zu gönnen, aber er hätte sich besser umsehen dürfen. Kommt zurück und sagt, die Wände sind einfach weiß angestrichen und Crespal denkt wohl für später an Tapeten und die Möbel sind bisschen glatt und es ist eben noch nicht eingewohnt. Johannes hat wohl keine Augen im Kopf. Und eines harmlosen Morgens im Mai kommt Lisbeth aus Papenbrocks Haus zusammen mit Crespal. Crespal hat das Kind auf dem Arm und seine Sonntagssachen an. Und diesmal gehen sie doch durch die Stadt. Ich sage durch die Stadt, nicht Stadtstraße. Sonst hätte ich ja wohl Adolf-Hitler-Straße sagen sollen. Und mittags ist sie immer noch nicht zurück und das Kind ist nicht zurück. Und das ist alles, was du von dem Umzug gesehen hast. Jetzt wohnen sie da. Jetzt ist er da. 6. Dezember 1967, Mittwoch. Was hatte Crespa für Wünsche an das Jahr 1934? Dass Lisbeth ihm wieder sagen würde, was sie in ihren Gedanken hin und her schob. Sie konnte ihr Gesicht so verschließen, es sah wütend aus und war nicht erreichbar. Und sie hatte sich angewöhnt, vor dem Herd zu stehen und für Minuten in die Flammen zu starren. Es war ihm nicht um das Holz, das in den offenen Brennstellen vergeudet wurde. Es war, dass sie offenbar nicht wusste, warum sie das tat. Nicht einmal, wenn und dass sie es tat. Wenn er in die Küche kam, bewegte sie sich wie eine Aufwachende. Sie schrak auf, stellte den Wasserkessel, den sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, auf das Feuer und wandte sich Crespa zu mit einem kleinen Kopfschütteln und Lächeln, das ihre eigene Aufführung tadeln sollte. Er wünschte sich, dass sie ihre Empfindlichkeit wieder aufgab. Ein hart abgesetzter Wassereimer, eine vom Wind ins Schloss geworfene Tür, und sie betrug sich, als sei auf sie geschossen worden. Wenn sie einen Blick für unfreundlich ansah, so blieb es für sie ein unfreundlicher Blick. Da halfen keine Tröstungen. Die Tröstungen wies sie zurück. Sie brauchte dann halbe Tage, sich zu fangen. Und nun waren sie so nahe an die Kirche gezogen, wie man einer Kirche kommen kann. Und das Beten schien ihr nicht zu helfen. Er wünschte sich das Mädchen, das er hatte heiraten wollen, ohne nachzudenken. Wenn ich Mann Lude singet, wenn mir emde Brut bringet, weste he, wat man em brochte, dat he wohl weinen mochte. Dass es gut würde. Crespa wünschte sich, dass er bald wieder so weit war, dass er von eingenommenem Geld leben konnte, statt vom zurückgelegten. Er konnte nicht wünschen, einen großen Namen in Mecklenburg zu kriegen. Er konnte nicht hoffen auf eine solche Tischlerei wie Kröpelin in Bützow, Strobelberger in Rostock, Schmidt in Güstrow, Liesberg in Schwerin, im Umsatz nicht und im Ansehen nicht. Das trug der Winkel nicht. Er würde noch lange Möbel bauen müssen in der Art, wie sie die Warenhäuser anboten. Nichts von Kunst im Tischlern, nicht in Sicht. Er wünschte sich nur, heil durchzukommen in diesem Deutschland. Er wünschte, die Leute in Jericho würden ihm mit Worten sagen, was sie von ihm wollten, nicht mit Steinen in die Werkstattfenster. Er wünschte, dass Dora und Arthur Semich sich besinnen möchten und außer Landes gehen. Er war nun fast befreundet mit dem Mann, soweit es eben gehen konnte mit einem Studierten. Und wenn der kein Mecklenburger war, war er selber nicht aus Malchow am See. Er wünschte ihn nicht weg. Er sollte nur zu den Leuten gehen, die nichts gegen ihn hatten und ihm Arbeit gaben. Es war nicht gut anzusehen, wie Semich ohne Arbeit zusammenschnurrte, wie Zacher Weizen. Und Dora wurde immer stiller und sich selbst nur ähnlich, wenn sie die Gesine im Arm hatte. Er wünschte, sie wären in Sicherheit. Er konnte ihnen das nicht sagen. Er wünschte, dass er nicht recht hatte mit dem Krieg, den er fürchtete. Er wünschte sich 3 Kinder mehr, wie mit Lisbeth verabredet. Er wünschte, dass die Kinder alle lebten, bis er starb. Er wünschte Sicherheit für die Familie vor wirtschaftlicher Not, vor politischer Gefahr, vor Feuer und Blitzschlag. Und deshalb ging er Anfang Juni 1934 aufs Rathaus von Jericho und ließ sich von Friedrich Jansen einen Aufnahmeantrag für die Nazi-Partei geben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 5. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Es las Rolf Beusen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Etwas Außergewöhnliches wollte sie erschaffen, sagt die Vibraphonistin Isabella Effenberg, und mit ihrem neuen Album ist ihr das wirklich gelungen. Impressions in Colors ist unser Album der Woche. Wir stellen außerdem neue Alben von Abdullah Ibrahim, Gabriel Coburger und Marc Pirenot vor und geben Konzerttipps. Ich bin Moretta Heinzelmann und ich begrüße Sie zuerst mal zu mitreißendem Latin Jazz mit der SWR Big Band und dem Posaunisten Joe Gallardo.